Wir leben in Deutschland und was mir dann an Ostern aufgefallen ist, was wir bei uns nicht so machen, ist, man kommt in die Gemeinde und dann wird man begrüßt und mit dem Wort, der Herr ist auferstanden, und der andere quittiert das dann mit, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist so eine Tradition dort. Ich glaube, ihr werdet ein bisschen perplex gewesen, wenn ich euch heute so begrüßt habe. Das ist ein schöner Gruß eigentlich. Der Herr ist auferstanden. Jesus ist tatsächlich auferstanden, erlebt. Es gibt keinen Leichnam von Jesus. Es ist kein Leichnam von Jesus verwest. Sein Körper wurde verwandelt in einen unvergänglichen, unsterblichen Körper. Die körperliche Auferstehung von Jesus ist für unser Glaube elementar wichtig. Es ist keine Nebensächlichkeit, die man glauben kann oder nicht. Es ist keine Ansichtssache, ob man der Überzeugung ist, dass Jesus auferstanden ist oder nicht. Die Auferstehung ist eine Tatsache, denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist der christliche Glaube bedeutungslos, null und nichtig. Dann könnten wir jetzt aufhören und könnten brunchen gehen. Es hat wirklich dann absolut keine Bedeutung. Wenn ich glaube, dass Jesus leiblich auferstanden ist, kann kein wiedergeborener Christ sein, der das ewige Leben bekommen hat. Es kann sein, dass jemand das noch nicht verstanden hat, welche Bedeutung die Auferstehung hat. Aber wenn er das hört und der Heilige Geist in ihm lebt, dann wird er mir zustimmen und sagen, ja, stimmt, das war mir noch gar nicht so bewusst, aber es ist richtig. Nach der grausamen Hinrichtung von Jesus wurde sein Leichnam in ein Grab gelegt. Josef, ein wohlhabender Ratsherr aus Arimathäa, der die Verurteilung von Jesus ablehnte, bat Pilatus, den Leichnam in sein Grab legen zu dürfen, als ein Grab eines Vornehmen. Als der Hohepriester und Pharisäer das mitbekommen hatten, bedrängten sie Pilatus erneut. Sie forderten von ihm, das Grab während den nächsten 3 Tagen bewachen zu lassen. Sie sagten Pilatus: Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich nur schon das Wort lese, finde ich das schon stoßend, dass die Jesus als Betrüger bezeichnen. Was für eine Frechheit ist denn das? Als er noch lebte, behauptet hat, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Befiehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum 3. Tag bewacht wird, sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Und dieser 2. Betrug wäre noch schlimmer als der 1. Interessante Bemerkung. Das Erstaunliche ist, dass der Glaube der Hohepriester und Pharisäer an die Auferstehung von Jesus stärker war als der Glaube der Jünger an die Auferstehung von Jesus. Diese schienen sich nicht einmal daran zu erinnern, dass Jesus davon gesprochen hatte, dass er auferstehen wird. Wie hätten sie auf die Idee kommen können, den Leichnam zu stehlen, wenn sie nicht einmal verstanden haben, was Jesus ihnen gesagt hat? Die Jünger wären gar nie auf die Idee gekommen, den Leichnam zu stehlen. Und übrigens ist es interessant, wenn sie sagen, dieser 2. Betrug wäre noch schlimmer als der 1. Warum? Weil die Schriftgelehrten exakt wussten, wenn Jesus wirklich aufersteht, dann ist er tatsächlich der Messias. Nur wenn ich das geglaubt hätte als Pharisäer, dann muss ich die Pharisäer schon fragen, warum setzt ihr euch da nicht selber ans Grab? Das wäre doch für euch höchst interessant zu sehen, wenn Jesus auferstehen würde, dann wüsstet ihr, dass er der Messias ist. Warum bekämpft ihr ihn so blind? Und das zeigt, wie viel Wissen diese Leute hatten. dass sie wussten, was das bedeutet. Wenn Jesus aufersteht, dann wäre der zweite Betrug, was sie als Betrug bezeichnen, noch größer, weil dann wäre der Beweis da. Jesus war der Messias, er war der Sohn Gottes. Nun, Pilatus ließ das Grab bewachen, die Hohepriester und Pharisäer konnten sogar die Bewachung selbst organisieren. So können wir davon ausgehen, dass dieses Grab eines der bestbewachten Gräber der Menschheitsgeschichte ist. Nun lesen wir den Text, mit dem wir uns heute beschäftigen. Am ersten Tag der neuen Woche nahmen die Frauen in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Und während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Habt ihr denn das vergessen, was er euch gesagt? Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Ist das nicht klar genug gewesen? Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren. Erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf, lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Als Josef von Arimathäa Jesus in seinem Grab legte, beobachteten die Frauen, die Jesus in den letzten Jahren treu gefolgt sind bis ans Kreuz, wie der Leichnam ins Grab gelegt wurde und ein schwerer Stein vor dieses Grab gerollt wurde. Sie kehrten in die Stadt zurück, um wohlriechende Öle und Salben zuzubereiten, damit sie Jesus die letzte Ehre erweisen konnten. Am Sabbat mussten sie sich die vorgeschriebene Ruhe einhalten, doch dann am ersten Tag der Woche, am Sonntag, und übrigens feiern wir deshalb der Sonntag, jeder Sonntag ist eigentlich die Feier der Auferstehung von Jesus. Deshalb feiern wir nicht Sabbat, sondern Sonntag, den ersten Tag der Woche. Unterwegs zerbrachen sie sich den Kopf, wie sie wohl den Stein wegbringen. Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Offenbar war der so schwer, dass sie sich nicht vorstellen konnten, dass sie das schaffen würden. Männer sind ja immer in dieser Beziehung stärker. Männer können, glaube ich, fast das doppelte Körpergewicht stemmen und die Frau, glaube ich, nur ihr eigenes. So. Das nur so nebenbei. Ohne Hilfe würden sie das eben nicht schaffen. Es muss ihnen wie ein Wunder vorgekommen sein, als sie zum Grab kamen und der Stein bereits zur Seite gerollt war. Eilend betraten sie das Grab und mussten fassungslos feststellen, dass Jesus nicht mehr dort war. Die Leichentücher, in die sein Leichnam eingewickelt war, lagen noch dort. Aber wo war Jesus? Was ist wohl passiert? Hat ihn jemand gestohlen? Sie waren komplett ratlos, wussten nicht, was sie denken, was sie tun sollten. Das hätten sie überhaupt nicht erwartet, dass Jesus nicht mehr da ist. Sie dachten nicht wie die Hohepriester und Pharisäer daran, dass Jesus sagte, er würde am 3. Tag auferstehen. Hätten sie daran gedacht, Würden sie sich unterwegs keine Sorgen über den Stein gemacht haben? Sie hätten darüber gesprochen, ob Jesus vielleicht schon auferstanden sei oder noch nicht, wie lange sie vielleicht noch warten müssten, bis er aufersteht. Und sie hätten auch keine Salben einkaufen müssen, um ihn zu einbalsamieren. Wäre alles nicht nötig gewesen. Sie hätten einfach 3 Tage sich auf die Auferstehung freuen können. Nun stehen sie gelähmt und orientierungslos und traurig in dieser Grabstätte. Sie wollten Jesus die letzte Ehre erweisen und nun war er weg. Wo ist ihr geliebter Herr geblieben? Diese Frauen imponieren mir. Hingebungsvoll wollten sie sich um Jesus kümmern. Sie gingen zum Grab, ohne dafür gesorgt zu haben, wenn ein Stein wegrollen würde. Vermutlich hätten sie es dann selber versucht schlussendlich. Aufopfernd und hingebungsvoll wollten sie Jesus die letzte Ehre erweisen, ihn ölen und balsamieren. Sie taten das zwar alles mit kleinem Glauben, aber sie taten es. Ein Kommentator schreibt, sie suchten ihn mit schwachem Glauben, aber starker Liebe, mit aufgegebener Hoffnung, aber mit ausharrender Treue. Finde ich eine schöne Zusammenfassung dessen. Diese Frauen Maria von Magdala, Maria die Mutter des Jakobus, Johanna, Salome und Frauen, die nicht namentlich erwähnt werden, sind uns Vorbild in der Liebe und Treue zu Jesus. Sie hatten die tiefe Bedeutung der Kreuzigung noch nicht wirklich begriffen. Sie erinnerten sich nicht einmal daran, dass Jesus ihnen sagte, dass er auferstehen werde. Ihre Hoffnungen waren zerbrochen, aber trotzdem blieben sie Jesus treu. Die Liebe und die ausharrende Treue dieser Frauen zeigt uns, wie wir uns verhalten können, wenn uns alles aussichtslos erscheint oder wenn wir den Eindruck haben, wir hören Gottes Stimme nicht mehr. Gott spricht nicht zu mir. Da sind uns diese Frauen ein Vorbild. Wenn alles um uns herum dunkel wird, wenn sie weder aus noch ein wissen, wenn wir Gottes Handeln nicht begreifen und unser Glaube zu zerbrechen droht, in dieser Situation heißt es einfach treu sein, treu bleiben. So wie der Psalm, im Psalmwort es heißt, dennoch gehöre ich zu dir oder dennoch bleibe ich an dir. Ob wir es verstehen oder nicht, wir können jederzeit Jesus treu bleiben. Er wird uns nie enttäuschen. Gott erwartet von uns in solchen Zeiten keine Heldentaten. Wir wollen dann immer so Heldentaten, so Glaubenstaten vollbringen. Einfach treu sein. Schlicht und ergreifend treu bleiben. Es genügt, wenn wir das Naheliegende tun, selbst wenn wir es mit kleinem Glauben tun. Nun griff Gott selbst ein. Er ließ diese Frauen nicht allein in ihrer Not. Er sagte sich nicht, sie seien ja selber schuld, hätte Gott sagen können, sie sind selber schuld. 3-mal hat es Jesus ihnen gesagt und sie haben es nicht gecheckt, also ihr Problem, nicht meins. Nein, so denkt Gott nicht. Er greift ein, Gott belohnt aufrichtige Liebe und Treue. Das steht schon im Alten Testament, Gott lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Plötzlich standen 2 Männer in leuchtenden Gewändern bei den Frauen. Diese erschraken und wagten nicht aufzublicken. Gott sandte die Boten und sie fragte, was sucht ihr den Lebenden bei Toten? Gehört gar nicht hierhin. Jesus ist der Lebendige und das war der selbst im Tod. Jesus ist der Inbegriff des Lebens. Petrus sagte an Pfingsten zu den Juden, ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Deshalb fragen sie, was sucht ihr den Lebenden bei Toten? Die Frauen wussten nicht, wie sie antworten sollten, denn sie wussten nicht, wie ihnen geschah, die Männer sagten, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ihr seid am falschen Ort eigentlich. Der Lebendige ist auferstanden. Und damit sie es besser verstehen konnten, halfen diese Männer, ihnen das Geschehene einzuordnen. Sie forderten sie auf, erinnert euch an das, was er euch gesagt hat. Als Jesus noch in Galiläa war, Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Und jetzt endlich fällt die Münze. Ah, ja, stimmt! Das hat er uns gesagt. Oi, jetzt ist er tatsächlich auferstanden. Warum konnten sie so etwas überhören? Wie glücklich mussten sie jetzt gewesen sein? Ihr Jesus lebt. Jesus hatte seine Nachfolger vorbereitet. Er erzählte ihnen, was geschehen würde. Wie hilfreich wäre das für die Frauen gewesen, wenn sie sich vorher daran erinnert hätten. Die 3 Tage, in denen Jesus im Grab lag, wären nicht von Trauer, sondern von freudiger Erwartung geprägt gewesen. Und uns geht es oft genauso. Wir stehen ratlos da und wir wissen nicht ein noch aus, aber wenn uns jemand auf ein Wort Gottes hinweist, kann das uns wieder aufrichten und wir denken, ah ja, stimmt, ja, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich denke manchmal, ich habe die Bibel wirklich schon viel gelesen und studiert und damit gearbeitet und wie viel ich immer wieder vergesse. Ich könnte mich ich ärgere mich auch oft. Und vor allem ärgere ich mich, je älter ich werde, je weniger schnell finde ich die Bibel stellen. Aber das ist halt jetzt mein Schicksal. So. Aber manchmal ist es gut, wenn wir wieder an etwas erinnert werden. Denkst du, ja stimmt, da habe ich ganz vergessen, dass das so klar steht, so klar gesagt ist. Wir können uns vorstellen, mit welcher Freude und Begeisterung die Frauen in die Stadt eilten. Jesus lebt. Unglaublich, dass das wahr ist. Diese gute Nachricht musste sofort weitererzählt werden. Und so wird das Evangelium, und das Evangelium ist die Botschaft der Auferstehung von Christus, zuerst von Frauen verkündigt, nur so nebenbei gesagt. Sie gehen und erzählen es natürlich den Leuten, die Jesus am nächsten gestanden sind, seinen Jüngern, denen, die das auch schon gehört haben, dass Jesus gesagt hat, er werde auferstehen. Doch die Jünger reagierten abweisend. Sie hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Das muss ein unglaublicher Frust für diese Frauen gewesen sein. Das kennt ihr ja auch, wenn ihr über etwas riesig Freude habt und ihr seid total begeistert und dann erzählt ihr das jemandem. Und dann der andere reagiert gar nicht. Begreift das gar nicht, was das jetzt so toll dran ist. Sie müssen unglaublich enttäuscht gewesen sein. Sie sahen das leere Grab mit eigenen Augen, sie sprachen mit den Lichtgestalten und die Jünger sagten, sie hätten das nur erdichtet, leeres Gerede, Frauengeschwätz. Mit was für einer Respektlosigkeit haben diese Jünger diese Frauen behandelt. Und die Reaktion der Jünger zeigt uns, wie blind wir für geistliche Dinge sein können. Wenn etwas nicht in unsere Vorstellung passt, nehmen wir es nicht ernst. Oft sind wir nicht einmal bereit, darauf zu hören oder es zu prüfen. Einzig Petrus, obwohl er den Frauen auch nicht glaubte, rannte zum Grab und stellte fest, dass es tatsächlich leer war. Der Unglaube, den wir bei den Jüngern finden, ist auch heute noch weit verbreitet. Die Auferstehung Jesu wird mehr abgestritten, als sie geglaubt wird. Die Hohepriester und Pharisäer, die das Grab so gut bewachen ließen, gaben den Wächtern Geld, damit sie die Lüge verbreitete, dass Jesus gestohlen worden sei. Sie mussten uns Folgendes erzählen. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hätten den Leichnam gestohlen. Dafür haben sie diesen Soldaten Schutz gewährt, weil sonst wären sie eigentlich hingerichtet worden, weil sie ihren Job nicht gemacht haben. Aber es ist interessant, sie haben eigentlich die Lüge, was sie eigentlich vorher gesagt haben, die Jünger holen ihn, haben sie nachher als Lüge verbreiten lassen. Die Auferstehung von Jesus wird durch alle Jahrhunderte hindurch bis heute geleugnet. Wissenschaftler und Theologen verdienen viel Geld, obwohl sie behaupten, dass Jesus nicht auferstanden sei und damit den christlichen Glauben zunichte machen. Zunichte machen. Es ist unfassbar. Sie sagen, man müsse die Auferstehung von Jesus nicht wörtlich verstehen. Es sei nicht wichtig, dass Jesus körperlich auferstanden sei. Wichtig sei die Idee der Auferstehung, dass etwas Neues entsteht, also etwas, das zerbrochen ist. Die Symbolik sei wichtig. Dass aus etwas Erstorbenem neues Leben hervorbrechen könne. Gestern am Radio, die Radio gehört haben, hat eine Pfarrerin, ich glaube aus dem Kanton Bern, gesagt, dass sie weder an Gott glaubt und schon gar nicht an die Auferstehung Jesu. Der Interviewer hat ihr gute Fragen gestellt. Mit der Auferstehung sei das Prinzip der Hoffnung sichtbar gemacht worden. In diesem Sinne und noch mit vielen anderen bildlichen Anwendungen spricht man in der Theologie ganz selbstverständlich von der Auferstehung von Jesus. Doch wenn man genau hinhört, dann merkt man, dass es nicht um die leibliche Auferstehung von Jesus geht, denn die wird bestritten, wenn man genau hinhört und genau nachfragt. Ich könnte problemlos in vielen Kirchen arbeiten, ohne davon überzeugt zu sein, dass Jesus das Grab lebend verlassen hätte. Das ist ein Skandal. Und ich sage immer, ich hoffe, dass ich diese, ich sage es nicht, wie viele Jahre in dieser Gemeinde gedient habe, dass wenn ich auf die Idee kommen würde, von hier zu sagen, dass Jesus nicht leiblich auferstanden ist, ich hoffe, dass ihr aufsteht und mich hier runterholt. Weil dann habe ich das Evangelium zunichte gemacht. Das ist keine Bagatellfrage. Das ist nicht eine Frage der Überzeugung, sondern ist eine Frage, um was geht es überhaupt im christlichen Glauben? Hat der christliche Glaube überhaupt Bedeutung? Das ist die Frage. Und es ist ein Skandal, dass ich in einer Kirche arbeiten könnte und sagen kann, ich glaube nicht an die Auferstehung von Jesus. Wäre Jesus nämlich nicht auferstanden, könnten wir nur um einen lieben Verstorbenen trauen, den wir nicht einmal persönlich gekannt haben. Der Gott, dem wir vertrauen, wäre tot und könnte nichts, auch gar nichts für uns tun. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann müssten wir dem Philosophen Nietzsche recht geben, der behauptete, Gott ist tot. Wäre Jesus tot und nicht auferstanden, müssten wir allen Atheisten recht geben. Der christliche Glaube wäre bedeutungslos, wirklich null und nichtig. Paulus sagt es klipp und klar, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Der Glaube hätte keine Auswirkung auf unser Leben. Unsere Sünden könnten nicht vergeben werden. Wir könnten uns mit Gott nicht versöhnen. So radikal sieht es Paulus. Doch wie würde ein kritischer Theologe, also ein historisch kritischer Theologe, auf diese Aussage von Jesus reagieren? Er würde einfach sagen, das ist paulinische Theologie. So sieht das Paulus. Aber was Paulus sagt, muss nicht immer richtig sein. Und so haben wir hier die Meinung, die Paulus hat. Wir müssen uns nicht seiner Meinung anschließen. Man könnte es auch anders sehen. Ja, das kann man tatsächlich anders sehen. Doch wer die Auferstehung von Jesus ablehnt, mit welchen Argumenten auch immer, der kann Jesus nicht begegnet sein, nicht dem Auferstandenen. Paulus hat recht und das ist meine tiefste Überzeugung. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass sie daran glaubt. Dann können wir den christlichen Glauben schubladisieren, durch den Häcksler lassen, alle Bibeln vernichten. Das ist bedeutungslos. Kirchen, die die Auferstehung von Jesus leugnen, sollten geschlossen werden. Sie verdienen es nicht, Kirchen zu sein, nicht christliche Kirchen. Denn das, was sie verkünden, ist im Hinblick auf die Ewigkeit bedeutungslos. Vielleicht können sie gute Tipps geben, die den Menschen helfen, aber sie helfen den Menschen nicht für Zeit und Ewigkeit. Es ist sogar schädlich. Christlicher Glaube ohne Auferstehung ist ein armseliger Glaube und man kann die Menschen, die sich diesem Glauben verschrieben haben, nur bedauern. Paulus meint, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann kann man uns Christen wirklich nur bedauern. Dann sind wir arme, blöde Würmchen, die ein Leben lang irgendeine Illusion hinterhergelaufen sind. Bedauernswerte Menschen. Die Auferstehung von Jesus ist für uns der Beweis, dass es auch für uns eine Auferstehung geben wird. Und der Beweis für das ewige Leben. Und wisst ihr, welche Voraussetzungen ein Apostel erfüllen musste, damit er überhaupt Apostel sein konnte? Was war das Kernkriterium? Was musste ein Apostel erfüllen, um Apostel sein zu können? Habt ihr das im Unterricht gehabt? Er musste Augenzeuge der Auferstehung von Jesus sein. Er musste den Auferstandenen mit eigenen Augen gesehen haben. Nur so konnte er die Autorität eines Apostels bekommen. Als sie einen Ersatz für den Apostel, für den Judas wählten, heißt es, einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Die Apostel bezeugten, wir haben mit eigenen Augen gesehen, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Sie sind Zeuge der Auferstehung. Deshalb sagt Paulus, der Jesus als einziger nachher noch gesehen hat, dass Jesus ihm offenbart hat, der auferstanden, beschreibt sich als eine Missgeburt, dass er noch hinterher das Privileg hatte, dass sich der Auferstandene ihm gezeigt hatte, damit er als Apostel funktionieren und wirken kann, dass er Zeugnis gibt von dem Auferstandenen. Am Kreuz hing und im Grab lag nicht der gute Mensch Jesus, sondern der Sohn des lebendigen Gottes. Wäre der Leichnam von Jesus verwest, gäbe es für uns weder eine Auferstehung noch ewiges Leben. Uns bliebe nur der ewige Tod. Das ganze Geschehen am Kreuz von Golgatha, das Leiden und Sterben Jesu am Karfreitag wäre bedeutungslos, wäre Jesus nicht auferstanden. Das ist das, was Corinna heute in der Moderation, im Lobpreis uns gesagt hat. Das eine geht nicht ohne das andere. All das, worauf wir unseren Glauben gründen und unsere Hoffnung setzen, wäre ohne jegliche Bedeutung und hätte keine Auswirkung. Aber das Grab von Jesus war nicht leer, weil der Leichnam gestohlen wurde, sondern weil Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Deshalb sind wir erlöst, deshalb lebt Jesus durch den Heiligen Geist in uns, deshalb freuen wir uns auf die Wiederkunft von Jesus. Er ist auferstanden und lebt. Er ruft uns zu. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe den Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Mit anderen Worten, ich bin der, der euch dort rausholen wird. Und dafür sorgen wird, dass ihr aufersteht. Wir erreichen viele Menschen deshalb mit dem Evangelium nicht, weil sie vom Glauben nur Vorteile für dieses Leben erwarten, für das Hier und Jetzt. Ich komme gut ohne Gott zurecht, meinen sie, mir geht es gut so und falls ich Schwierigkeiten bekomme, kann ich mir Hilfe holen bei Psychologen, in der Esoterik oder wo auch immer. Bei Jesus geht es um viel mehr als um ein bisschen Lebensbewältigung. Bei Jesus geht es um das ewige Leben. Es geht darum, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Jesus möchte, dass wir einmal mit ihm zusammen im Himmel leben. Und der Himmel, ein Ort, ist ein Ort, auf den wir uns freuen können und freuen sollten. Jesus lebt. Das ist die frohe Botschaft von Ostern und das ist auch die Botschaft des Evangeliums. Aber es geht nicht nur um die Zukunft. Die Auferstehung von Jesus hat auch Auswirkungen in unser Leben heute. Bevor Jesus seine Jünger nach der Auferstehung verlassen hatte, versprach er ihnen: Ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und er ist bei denen, die ihn lieben, und zwar 24 Stunden am Tag. Er lebt in uns. Ich bete. Es ist ein großes Geschenk, Herr Jesus, zu begreifen und zu verstehen und zu wissen, dass du auferstanden bist. Und dieses Wissen, diese Gewissheit, die hast du uns geschenkt. Der Heilige Geist in uns bezeugt uns das, dass du der Lebendige, Auferstandene bist. Und dass wir uns auf den Tag freuen können, wo wir alle miteinander selber eine Auferstehung erleben werden und dir entgegengehen und dich dann von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist unser Ziel. Daraufhin leben wir. Und wir beten dich an. Du, der lebendige, auferstandene Herr. Amen.